Schlimm geht es zu in der Welt. Alles wird immer komplizierter. Gefahren lauern hinter jeder Ecke. Und in den Romanen, da spiegelt sich natürlich diese kaputte Welt in den kaputten Familien, in dem ganzen kaputten Miteinander. Aber jetzt kommt da eine Autorin, die einen Roman darüber schreibt, wie gut es miteinander aussieht. Und zwar ohne, dass es kitschig wird. Was man von hier aus sehen kann, so heißt das Buch, das Marianna Lecky geschrieben hat. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie dieses Buch gelesen haben, dann sind Sie glücklicher, als Sie es vor der Lektüre waren. Die Autorin Marianna Lecky ist bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Lecky.
Guten Tag.
Wenn man das überhaupt so sagen kann, war das auch sowas wie eine Versuchsanordnung, in einem Roman einmal ein gutes Miteinander zu schildern?
Ja, das ergab sich so ganz von selber. Ich hatte mir dieses Dorf ausgesucht. Es musste unbedingt ein dörflicher Kosmos sein für das, was ich erzählen wollte. Und dieser natürliche Zusammenhalt, den fand ich dann da sozusagen. Also ich hatte die Figuren und die stellten sich halt so zueinander, dass es jedenfalls vordergründig keine größeren Konflikte gab. Also natürlich brodelt es hier und da, aber die stehen gut zusammen da.
Also es ist jetzt in dem Sinn keine heile Welt. Es gibt Tod, es gibt Sterben, es gibt Zwist, es gibt Streit, es gibt alles. Aber in einem guten Miteinander. Dieses Dorf, von dem Sie gerade sprachen, ist ein kleines Dorf im Westerwald. Und wer jetzt wie ich in einem Dorf aufgewachsen ist, der wird während der Lektüre immer wieder laut ausrufen, ja, ganz genau so ist das. So ist das in einem Dorf. Nun sind Sie aber in Köln geboren und nicht auf einem Dorf. Woher wissen Sie so viel über das Dorfleben?
Weil das mit Köln eigentlich geschummelt ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wir hatten ein Ferienhaus im Westerwald in einem kleinen Dörfchen. Und da sind wir wirklich jede freie Minute gewesen. Also ich als Kind mit meinen Eltern und meinem Bruder, so zwischen 5 und 14 war ich da quasi immer. Also wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich tatsächlich nicht an Köln, sondern eher an den Westerwald.
Und was hat Sie da so fasziniert?
Da hatte man so eine richtige Dorfkindheit. Und das hat mir besser gefallen als das, was ich mir unter einer Kölner Kindheit vorstellte. Also ich war im Wald, ich konnte Hütten bauen, ich konnte eklige Spiele spielen, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad auf eine Nacktschnecke fahren und dann bremsen. Solche Sachen haben wir gemacht. Und es gab Schwimmbäder und man übernachtete im Heuschober und so. Also es war sehr idyllisch und toll.
Und gab es in dem Dorf Ihrer Kindheit auch diese vielen schrulligen Charaktere, die wir auch in Ihrem Buch wiederfinden? Also nicht genau diese Charaktere, aber diese Art von schrulligen Charakter?
Also wenn ich mich so allgemein äußere in dem Buch über den Westerwald, zum Beispiel an so Stellen, wo gesagt wird, die Westerwälder sagen alles kürzer als es ist, weil sie das Sprechen gerne schnell hinter sich bringen wollen, dann ist das eine tatsächliche Erfahrung, die ich mit den Leuten im Westerwald gemacht habe. Aber nein, solche Figuren habe ich nicht unbedingt kennengelernt. Also ich war eher so mit den Kindern zusammen, die Eltern waren eher so im Hintergrund und haben ihren Job gemacht, die waren Bauern oder so, und wir waren immer als Kinder sehr zusammengeschworen. Deswegen habe ich vielleicht die Schrulligkeiten auch gar nicht so mitbekommen. Die habe ich mir dann alle ausgedacht.
Ja, aber es ist so, als wenn sie tatsächlich existieren würden. Da sind diese schrulligen Charaktere, aber jeder hat und findet seinen Platz. Woher kommt dieses doch liebevolle Miteinander umgehen? Frei nach dem Motto, die Menschen sind, wie sie sind. Also nehmen wir sie auch so, wie sie sind?
Ja, ganz genau, das ist das Motto, lustigerweise. Also ich finde, jeder guten Gemeinschaft steht die Frage voraus, nimmst du mich so, wie ich bin? Und wenn die Antwort dann ja ist und vielleicht noch mit dem Zusatz ja, aber ich stehe bereit, wenn du dich verändern möchtest, dann ist das für mich so der Inbegriff eines positiven Zusammenhalts, in den jeder reinkommen kann, aus dem jeder rausgehen kann, wie er will. Mir kam das auch gar nicht so utopisch vor, muss ich sagen. Das klingt jetzt so märchenhaft, aber also so kam es mir jedenfalls in diesem Dorf vor. So habe ich mir das vorgestellt, so habe ich es mir gewünscht.
Aber es muss sich eben auch niemand verändern. Das heißt, es besteht nicht dieser Selbstoptimierungswahn, dem wir heute häufig unterliegen.
Ja, genau.
Oder?
Ganz genau. Ich wollte Figuren schaffen, denen man es abnimmt, dass sie für manche Dinge mehrere Jahrzehnte brauchen. Also es gibt zum Beispiel diesen Optiker, der, ich glaube, 30 Jahre braucht, um einer Frau seine Liebe zu gestehen. Und ich wollte den so schreiben, dass man eben nicht die ganze Zeit denkt, Herrgott, jetzt komm doch mal in die Puschen, jetzt sag es ihr doch einfach. Sondern dass jeder so seinen eigenen Rhythmus hat, auch wenn der andere Leute vielleicht zum Wahnsinn treiben würde.
Aber diese versteckte, verborgene Liebe, die gehört ja auch zu ihm.
Die gehört zu ihm, genau. Genau.
Manchmal denke ich, ich möchte sie ihm gar nicht nehmen.
Ja. Ja, und eigentlich wird diese Liebe ja auch schon gelebt, ohne dass es ausgesprochen wird.
Das Erstaunliche an Ihrem Buch ist auch, dass es von einer hellen, eigentlich guten Welt erzählt, ohne dass es kitschig wird. Waren Sie sich beim Schreiben darüber bewusst, dass diese Gefahr besteht, dass wenn man hell und gut von der Welt erzählt, dass es dann auch schnell kitschig werden könnte?
Oh ja, das war mir in jeder Sekunde, war mir das bewusst. Und ich hatte viele Zweifel und dachte, oh Gott, bin ich jetzt hier dem Kitsch wirklich ausgewichen und da bin ich jetzt hier... Hier bin ich doch wirklich sehr nah dran vorbei, geschreddert und so. Ich habe das dann bei den Szenen, wo ich dachte, oh Gott, hier könnte es wirklich sehr kitschig werden, habe ich dann versucht, da auszubüchsen, indem ich dann da so ein, mit so einem Witz reingegrätscht bin, um es wieder so ein bisschen zu ironisieren.
Also das merkt man, da ist die Großmutter Selma zum Beispiel und das ist einfach eine tolle Person. Aber es ist zugleich auch immer wieder witzig, da schreiben Sie, die sieht aus wie Rudi Carrell.
Ja. Die sieht aus wie Rudi Carrell. Aber es ist doch so, wenn man sich vor... Also ich habe immer gedacht, Rudi Carrell hätte auch wirklich eine interessante Frau sein können, wenn Sie denken an diese tolle Welle, die er da hatte in den Haaren und auch das Lächeln. Selbst der Körperbau, so eine hagere, ältere Dame. Ich konnte ihn mir immer in so einem pastellfarbenen Kostümchen auch gut vorstellen.
Und ich weiß genau, wie Selma aussieht, ja, weil ich sofort daran denke. Also im Mittelpunkt Ihres Romans steht die Selma, die Oma, und Luise, die Enkelin. Dazu gibt es noch einen Buddhisten aus dem fernen Osten. Da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Und es gibt ein Okapi, ganz wichtig. Über das Okapi schreiben Sie in Ihrem Buch, das Okapi ist ein abwegiges Tier, das im Regenwald lebt. Es ist das letzte große Säugetier, das der Mensch entdeckt hat. Es sieht aus wie eine Mischung aus Zebra, Tapir, Reh, Maus und Giraffe. Zitat Ende. Was hat es denn mit diesem merkwürdigen Tier im Dorf auf sich?
Das Tier erscheint ja in Selmas unheilvollen Träumen. Also wenn Selma von einem Okapi geträumt hat, dann stirbt erfahrungsgemäß jemand innerhalb von 24 Stunden. Darum geht es ja so im ersten Teil des Buches. Und ich wollte für diesen Traum ein Tier nehmen, das komplett abwegig ist, das mit dem Westerwald nichts zu tun hat, das eine tatsächliche Traumgestalt ist. Dazu kommt, dass das Okapi selbst wirkt, wie ausgedacht oder zusammengeträumt, eben weil es so zusammengestückelt wirkt. Und wenn man jetzt besinnlich werden möchte, dann könnte man sagen, bei diesen Dorfbewohnern, das Leben, was die führen, da passt wenig zusammen auf den ersten Blick. Und es geht manchmal auch nicht gut aus oder es ist irgendwie schief. Und ähnlich ist es beim Okapi. Da passt eigentlich auch nichts zusammen und es sieht merkwürdig aus. Aber es sieht am Schluss doch auch sehr schön aus. So, das war so die Metapher, die vielleicht etwas kitschige Metapher, die dahinter stand.
Ja, ich finde es eher märchenhaft.
Ja, oder so.
Kitschig. Ja. Selma? Die Oma, das ist die gute Seele und die eigentliche Hauptfigur, so habe ich es empfunden in ihrem Roman. Sie hat die Gabe, die Menschen in die Arme zu nehmen, sie aufzufangen. Lass dich fallen, ich hab dich. Das ist so ein Motiv, das an mehreren Stellen auftaucht. Was ist das für eine besondere Gabe, die Selma da hat?
Ich glaube, dass die Selma wahnsinnig pragmatisch ist. Wenn sie zum Beispiel, es passiert ja was Schreckliches gleich am Anfang des Buches und jemand, der Luise, der Enkelin von Selma, sehr nahe steht, stirbt und dann denkt sie sich, also so stelle ich mir das vor, sie denkt sich, ich muss dieses Kind jetzt durch diese Zeit tragen und das nimmt sie dann wörtlich. Also sie trägt Luise durch, ich glaube, 4 Tage durch. Luise schläft einen tiefen Schlaf und sie trägt sie. Und zwar, wenn sie aufs Klo geht, einkaufen geht, mit dem Hund rausgeht. Immer hat sie diese doch recht schwere 10-Jährige auf dem Arm. Also ich finde, sie ist da sehr, sehr ja, pragmatisch in ihrem Trost.
Das hat ungeheuer Tröstendes, dieses Bild, das Kind, das so sehr trauert, dass es traumatisiert ist. Es kann also nicht mehr sprechen, es kann nicht mehr wach sein, es kann nicht mehr essen, es kann quasi nicht mehr leben, wird während dieser Zeit aber beschützt, fortwährend die ganze Zeit getragen.
Genau.
Sie sagen, das hat etwas Praktisches. Das ist märchenhaft. Also im wirklichen Leben ist das nicht möglich.
Glauben Sie nicht? Vielleicht ist das wahnsinnig naiv, aber ich stelle mir vor, vielleicht hätte meine Großmutter das mit mir auch gemacht. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich völlig abwegig.
Es ist möglich, Sie haben recht. 4 Tage jemanden, eine 10-Jährige, auf dem Arm zu tragen, wenn eine 10-Jährige so, so schrecklich traurig ist.
Ja, wie sollte möglich sein.
Ganz am Ende kann Selma auch loslassen, weil sie aufgefangen ist. Ein helles Ende. Sie ist da auch geborgen. Sie lässt sich genauso fallen, so wie sie andere aufgefangen hat, wird sie auch aufgefangen dann.
Genau, ja.
Und ihr Heinrich wartet auf sie.
Ja, genau. Der holt sie ab, ja.
Damit geht es in Ihrem Roman auch immer um die Frage, was ist Wirklichkeit? Was man von hier aus sehen kann, ist der Titel des Romans. Ist das denn die Wirklichkeit?
Es gibt ja da sehr verschiedene Wirklichkeiten. Ne? Ich denke, jeder der Dorfbewohner hat seine eigene. Und die eigene ist immer die, die man von hier aus sehen kann. Also aus diesem sehr beschränkten oder mehr oder weniger beschränkten Kosmos.
Das ist es, wie Sie sagten. Oder? Die Dorfbewohner leben alle in ihrer anderen Wirklichkeit. Also in der Wirklichkeit des Aberglaubens.
Yeah.
Da haben
ja,
wir jemanden. Genau. Des Alkohols,
yeah.
Auch eine Wirklichkeit, des Alters, der vergeblichen Liebe, des Erinnerns, auch in der Nähe des Todes.
Yeah.
Ganz schön viele Wirklichkeiten.
Viele Wirklichkeiten, ja.
Passen die, die kommen aber irgendwie dann doch wie das Tapir mit seinen unterschiedlichen Wirklichkeiten zusammen.
Ja, die kommen da, ja, das ist eben, weil man kann sich in einem Dorf ja auch schlecht ausweichen. Und da macht man dann wahrscheinlich auch das Beste draus und lernt sich eben gut kennen und auch die Geheimnisse der anderen und auch die deren Sichtweisen oder deren Wirklichkeiten. Irgendwie schraubt es sich zusammen.
Aber man versucht nicht, an dem anderen herumzutherapieren.
Nein, 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 nein. Ich glaube, dann wäre der andere auch schnell weggelaufen oder so. Sei denn, er möchte dringend therapiert werden. Aber da haben wir ja auch einen, der sucht sich ja dann professionelle Hilfe,
ja,
zum
das
Glück.
Ist, es gibt da einen, der möchte therapiert werden und der versucht immer so ein bisschen auch von außen herum zu therapieren. Lass doch die Welt herein.
Ja,
der kommt
genau.
Immer mit so einer knarzenden Lederjacke daher. Das ist der Vater von
genau,
Luise.
Genau.
Das ist eigentlich die einzige Figur, die einem nicht so richtig sympathisch ist, oder?
Ja. Lustig, ich fand eigentlich eher seinen Psychoanalytiker so etwas unsympathisch. Den Vater selbst hatte ich schon auch so etwas Mitgefühl. Das ist ja der aus dem Dorf rausgeht. Und ich dachte irgendwie immer, Mensch, der hat ja recht, er macht es nur nicht gut. Aber eigentlich mal weg aus dem Dorf raus, alles hinter sich lassen, diese ganzen komischen, knorrigen Leute da und in die Welt hinaus, ist ja eigentlich eine Spitzenidee. Er kriegt es nur nicht so richtig hin, er macht es zu hektisch.
Warum haben Sie es ihm denn nicht gelingen lassen?
Ach, ich dachte, es muss ja nun nicht alles muss ja nun nicht alles gelingen. Und am Schluss geht es ihm aber, glaube ich, ganz gut.
Und dann kommt da dieser Buddhist.
Genau.
Also das ist eine ganz andere fremde Welt. Frederik heißt ja. Er. Was macht ein Buddhist in einem Dorf im Westerwald?
Ja, das fragt sich unsere Heldin in dem Buch natürlich auch. Der taucht da mit einem Mal auf, als sie einen Hund sucht auf den Feldern. Tritt plötzlich eine Gruppe Mönche aus dem Unterholz. Und die kommen eigentlich aus Japan, machen aber ausgerechnet im Westerwald gerade eine Schulung zur Gehmeditation.
Und da kommt er nun daher. Da treffen also, wie gesagt, zwei vollkommen unterschiedliche Welten aufeinander. Das Dorf im Westerwald und der Buddhist.
Genau.
Und ausgerechnet Luisa verliebt sich in den Buddhisten.
Genau.
Was findet sie an dem so toll?
Ich könnte mir vorstellen, dass der von so weit weg herkommt, ist toll, eben weil sie in diesem kleinen Dorfkosmos ist. Und sie trifft, weil es jemand von außen ist, trifft sie zum ersten Mal auf einen Menschen, den sie sich selber aussuchen kann. Also von dem nicht gesagt wird, ach, der nette Andreas aus der Berufsschule, willst du nicht mal mit dem ausgehen, sondern den kann sie sich ganz alleine aussuchen. Und gleichzeitig ist er aber auch vollkommen unerreichbar. Und ich glaube, so wie Luise in diesem Moment gestrickt ist, findet sie das auch ganz gut. Es ist gefahrlos, sich in jemanden zu verlieben, der einfach so viele Kilometer weg ist. Außerdem sieht er aber auch noch gut aus. Das wollen wir auch nicht unterschlagen.
Außer, dass er gut aussieht, was zeichnet diesen Buddhisten denn sonst noch aus?
Ach, der Buddhist ist, mir ist der sehr sympathisch. Er ist allerdings eigentlich eher so eine stille Figur, der die Dinge so ins Laufen bringt, habe ich das Gefühl. Also er schubst dann die Dorfbewohner nochmal anders an. Er bringt tatsächlich sehr viel an Welt in das Buch rein. Also das, was der Vater immer versucht hat, indem er sagt, ihr müsst mehr Welt hereinlassen. Das macht Luise, indem der Buddhist hereinkommt. Alle haben plötzlich unheimlich viel zu tun, weil das ganze Dorf möchte, dass das zwischen Luise und dem Mönch klappt. Die wollen das unbedingt und fangen an, buddhistische Bücher zu lesen und solche Sachen.
Und er sagt auch Sätze, die wie Rätsel für einige Dorfbewohner sind.
Ja.
Da ist zum Beispiel ein Satz, der dem Optiker im Dorf zu denken gibt. Der Optiker, das ist der, von dem wir gerade schon sprachen, der Selma liebt, aber sein ganzes Leben lang sich nicht traut, seine Liebe zu gestehen. Der Selma hat ja schon ihren Heinrich eigentlich, also das ginge ja auch gar nicht.
Genau, das Problem an Heinrich ist halt, dass er verstorben ist.
Ja, aber sie hat ihn ja noch
weiter. Sie hat ihn unbedingt, ja.
Denn die Menschen in ihrem Dorf, die sterben und sterben zugleich auch nicht.
Ja.
Das ist in einem Dorf so. Wer in einem Dorf groß geworden ist, der weiß, dass das so ist. Am Ende in Ihrem Buch heißt es, ich zitiere, es geht ums Unterscheiden, sagte eben dieser Optiker. Anschauen bedeutet unterscheiden. Und dann heißt es weiter, wenn wir nicht versuchen, etwas von allem anderen zu unterscheiden, das uns umgibt, dann kann dieses Etwas auch nicht verschwinden, weil es nicht unterschieden wird. Weil es nicht herausgelöst wird aus allem anderen, ist es immer da. Selma, das du mir vielleicht verraten, stirbt auch am Ende, aber sie verschwindet nicht, wenn ich, also der Optiker, nicht versuche, sie zu sehen, dachte der Optiker. Zitat Ende. Wenn wir nicht versuchen, etwas zu sehen, dann verschwindet es nicht. Das ist auch ein Satz, der von den Buddhisten kommt. Wie ein Rätselwort, was verbirgt sich denn dahinter?
Das Lustige ist, ich habe diesen Satz in einem buddhistischen Buch gelesen und ich verstand ihn nicht. Ich fand ihn aber irgendwie auch toll. Und ich habe einen Freund, der tatsächlich als buddhistischer Mönch in einem Kloster lebt und den rief ich an und er war immer nicht zu erreichen und ich konnte mein Buch nicht weiterschreiben, weil ich diesen Satz nicht verstand. Und dann schließlich hatte ich ihn an der Strippe und er sagte, oh Gott, da muss ich aber auch drüber nachdenken. Und dann lieferte er mir diese Erklärung, die ich relativ nachvollziehbar fand. Zum Beispiel Selma ist gestorben, der Optiker ist untröstlich und er möchte Selma so, so gerne sehen. Und indem er nach ihr sucht, in ihrer Küche oder in ihrem Schlafzimmer, wird er sie natürlich nicht finden. Aber wenn er davon ausgeht, dass sie fortan überall zu finden ist, dann ist sie nie verschwunden.
Das ist interessant.
War das jetzt verständlich?
Nein, ich könnte das verstehen. Also wenn wir zum Beispiel trauern oder etwas suchen, dann sind wir auch so verzweifelt, dass wir fast schon hysterisch verzweifeln und durch die Gegend rennen und vielleicht den, um den wir trauern, laut rufen.
Ja.
Aber wenn wir dieses Rufen und Suchen vielleicht sein lassen und uns hinsetzen, dann merken wir vielleicht, dass diese Erinnerung oder dieser Mensch eigentlich bei uns ist.
Ja, genau. Und das Entsetzliche ist ja, wir können ihn nicht mehr sehen. Wir werden ihn niemals wiedersehen. Aber wir können ihn überall noch suchen. Wir können ihn nur nicht mehr sehen. Also so habe ich mir das erklärt.
Also es ist ja auch schön, wenn man am Ende so einen Satz hat, an dem man noch ein bisschen weiter Rätsel raten kann. Das ist so wunderbar, Ihr Buch, aber das ist schon abgeschlossen, oder? Also ich wünschte mir nochmal, etwas aus dem Dorf zu hören.
Ja, das ist sehr nett, dass Sie das sagen. Ich habe ein bisschen Trennungsschmerz auch, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, es ist noch gar nichts Neues jetzt auf der Pfanne.
Lassen wir Selma erstmal und den Optiker mit seiner Liebe. Und Luisa, wer weiß, was aus ihr werden wird.
Genau.
Vielen Dank, Mariana Leki. Was man von hier aus sehen kann, so heißt Ihr Buch, das Sie unbedingt lesen sollten, weil es ein Buch ist, das uns Menschen in den Arm nimmt. Wenigstens für die Stunden der Lektüre dürfen wir loslassen und werden aufgefangen von einer Welt, in der die Liebe noch etwas Selbstverständliches ist. Das Buch, was man von hier aus sehen kann, ist im Dumont Verlag erschienen. Es hat 315 Seiten und kostet 20 €. Dankeschön.
Vielen Dank.